Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt mein Bruder
Felix Riemenschneider. Grüß Gott und hallo.
Und wir können es kaum erwarten, euch mitzunehmen auf unsere neue Folge, die wir wie immer bestens vorbereitet haben. Frisch recherchiert. Wir sind zwei Ärzte aus Leidenschaft und es gibt wie immer einiges, über das wir auch heute mit euch reden möchten. Genau, Felix, wie geht's dir?
Gut, wir sind gut gestärkt. Ich glaube, wir haben noch nie so spät aufgenommen, haben wir vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht nicht so spät, aber wir befinden uns kurz nach dem Abendessen. Wir haben gerade zusammen bei mir im schönen, beschaulichen Darmstadt, das ist eine kleine Stadt südlich von Frankfurt, viele von euch werden sie vielleicht kennen, gespeist und sind jetzt gestärkt. Julia hat vorhin noch einen doppelten Espresso zu sich genommen. Dementsprechend wird sie sehr schnell heute alles vortragen und die Folge wird wahrscheinlich nicht so lange dauern.
Wird eine schnelle Folge, so wie jedes Mal. Aber damit wir wenigstens so tun können, als ob wir das schaffen würden heute, fangen wir am besten auch direkt an, Felix.
Genau, Feedback zur letzten Folge. Da ging es um die Medfluencer.
Ein böser Blick, ist nicht so schlimm, deswegen.
Ne, da ging es um die Medfluencer. Ich habe inhaltlich kein großes Feedback bekommen, du Julia?
Zu der Folge nicht. Ich wurde nochmal auf die vorletzte Folge angesprochen. Es ist ja jetzt der heiße Wahlkampf am Laufen und haben wir nochmal ein bisschen die Wahlprogramme diskutiert und auch da kam wieder noch die Rückmeldung, dass es dann doch den einen oder anderen interessiert hätte, was
mit der AfD.
Genau, aber
das werden wir uns auf jeden Fall für in 4 Jahren dann vornehmen. Da werden wir dann auch nochmal allumfassend über alle Parteien informieren, die dann zu gegebenem Zeitpunkt dann auch noch aktuell sind.
Ja.
An dieser Stelle gibt es wie immer nochmal den kleinen Hinweis auf die EPA-Aktion. Elektronische Patientenakte wurde ja testweise enrolled. Hier weiterhin gerne schreiben. Wir machen da eine Folge im Verlauf und freuen uns natürlich über Erfahrungen von euch, weil wir jetzt in dem Moment noch nicht so eng damit zusammenarbeiten.
Das ist korrekt.
Dann geht es direkt rein in unseren News-Blog und zwar sind hier noch News von letztem Monat, die ich hier noch nachtragen möchte und zwar am verheißungsvollen 31.01.2025. Viele von euch werden sich noch aus negativen Gründen an diesen Tag erinnern, wurde im Bundestag noch mehr beschlossen als nur dieser Antrag, der zusammen mit der CDU und AfD über die Einwanderung verabschiedet wurde, nämlich das Gewalthilfegesetz wurde verabschiedet und zwar hat der Entwurf den Bundestag passiert, muss jetzt nur noch in den Bundesrat und wird dann auch rechtskräftig verabschiedet werden können und da stehen die Zeichen sehr gut. Wir hatten hier bereits schon nochmal in unserer Folge 41 über die häusliche Gewalt berichtet. Am Ende des Tages sieht es jetzt das Gesetz vor, dass Frauen halt nochmal besser geschützt werden sollen für häusliche Gewalt und einen kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben werden. Außerdem soll dadurch ein verlässliches Hilfssystem geschaffen werden und das Ganze soll auch finanziell unterstützt werden über einen längeren Zeitraum, nämlich bis 2036 mit 2,6 Milliarden Euro insgesamt. Und am Ende des Tages finde ich es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Was allerdings ein bisschen noch vielleicht als, sag ich mal, Graubereich anzumerken ist, ist der Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer häuslicher Gewalt für Frauen und Kinder tritt erst am 1. Januar 2032 dann in Kraft. Also das heißt, da ist noch viel Zeit hin. Aber gut, der Rechtsanspruch ist ja immer noch ein bisschen was anderes. Da muss ja noch ein bisschen was geschaffen werden, erstmal an auch Infrastruktur und Beratungsstellen. Das heißt, da muss wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Trotzdem fand ich den Zeitrahmen 1. Januar 2032 doch sehr spät.
Das stimmt, aber wenigstens ein paar konkrete Vorschläge.
Genau.
Oder Beschlüsse, besser gesagt.
Als nächstes gibt es natürlich auch wieder News von unserer Lieblingsgewerkschaft, dem Marburger Bund. Und zwar haben die berichtet, liebe Julia.
Genau, die haben mal wieder den MB-Monitor 2024 erstellt. Das ist eine Umfrage von allen Marburger Bund-Mitgliedern. Ich habe dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr mitgemacht. Du auch, Felix?
Ich habe mitgemacht, ja.
Genau, und da werden einmal die Arbeitsbedingungen mehr oder weniger abgefragt. Insgesamt haben sich dieses Jahr bundesweit 9.649 angestellte Ärztinnen und Ärzte beteiligt. Das sind knapp 1.000 mehr als vor 2 Jahren. Der MB-Monitor wird nämlich alle 2 Jahre erfasst. Und hierbei kam dann letztendlich ein gutes Stimmungsbild zusammen, was unter dem Titel hohe Belastung, unzureichende Personalausstattung und Zunahme an Gewalterfahrungen zusammengefasst wurde. 90% der Befragten stammen aus Akutkrankenhäusern, wie zum Beispiel wir beide auch. Und genau, wir werden euch jetzt im Folgenden mal die einzelnen Ergebnisse präsentieren. Ist ein bisschen längerer Newsblock dadurch, aber doch eigentlich ein ganz wichtiges Stimmungsbild, was wir einmal präsentieren möchten.
Genau, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Los ging es mit der Arbeitsbelastung. Hier gab die Hälfte der Befragten an, nämlich 49%, dass sie sich häufig überlastet fühlen und sogar 11% noch darüber hinaus. Die haben nämlich angegeben, ich gehe ständig über meine Grenzen. Also das heißt, ungefähr 60% fühlen sich überlastet oder bis ans Limit so oder weit über das Limit hinaus belastet und ungefähr 40% sagen, es hält sich in Grenzen, beziehungsweise ich komme damit ganz gut zurecht. Ich finde das natürlich eine starke Hausnummer, wenn man sich das anguckt und denke, das spiegelt aber auch das Bild wieder, was wir so haben von der aktuellen Realität, beziehungsweise was wir auch selbst in unseren Berufen wahrnehmen. Dann wurde da noch eine Nachfrage gestellt und zwar, ob sie auch erwägen, ihre Tätigkeit in der Patientenversorgung aufzugeben aufgrund von der Belastung. Darauf haben immerhin auch 28% mit Ja geantwortet und 56% mit Nein. Der Rest war unentschlossen. Im Vergleich zur Vorbefragung aus dem Jahr 2022 lag der Anteil derer, die einen Berufswechsel in Erwägung gezogen haben, damals bei 25%. Also haben wir hier eine leichte Zunahme.
Dann wurde einmal erfragt, wie es denn mit der Personalausstattung in den Ärzteschaften in den einzelnen Kliniken aussieht. Und dabei haben 43% angegeben, dass es eher eine schlechte Personalsituation ist. Eine ganz schlechte personelle Situation gaben sogar 16% an. Wobei wir dann halt insgesamt bei, sage ich mal, 50% negativen Meinungen sind. Darüber hinaus wurde dann auch abgefragt, ob die Personalsituation mancherorts durch den Stellenabbau im ärztlichen Dienst verschärft wurde. Dabei haben 42% der Befragten in den Einrichtungen, wo sie arbeiten, einen Stellenabbau in den letzten 2 Jahren erlebt tatsächlich. Bei mir im Krankenhaus, muss man sagen, trifft das definitiv auch zu. Ich war auch letztens noch mal in einer alten Klinik, wo ich mal gearbeitet hatte. Da habe ich dann auch erlebt, dass die Dienstbesetzung auch reduziert wurde. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hattest, Felix.
Echt? Mhm. Da, wo wir vorher gearbeitet haben?
Nee, die Klinik, wo ich davor war tatsächlich. Ach so. Da waren wir früher immer im Dienst zu dritt gewesen. Ja. Da waren es jetzt nur noch 2 chirurgische Dienste tatsächlich. Okay. Das fand ich schon krass.
Ja, ich finde, also man nimmt es auf jeden Fall wahr. Ich meine, ich bin jetzt auch erst 1 Jahr in einem neuen Krankenhaus. Ich glaube, da ist ungefähr gleich geblieben. Beziehungsweise auf dem Papier gibt es eine Stelle weniger, als aktuell dort potenziell beschäftigt werden könnten. Also es kann sein, dass da auch ein Abbau der Assistentenstellen noch passieren wird.
Ja. Dann war auch noch gefragt worden, wie es aber aussieht mit den Stimmungen in den einzelnen Teams von den Ärztinnen und Ärzten. Und da haben ganz überwiegend als sehr gut 28% aller Befragten angegeben. Eher gut war es bei 58%. Also die Stimmung scheint trotzdem, trotz personeller schlechter Besetzung, eigentlich okay zu sein. Und Gründe aber für Ärgernisse sind weiterhin zum Beispiel eine mangelnde IT-Ausstattung an den Arbeitsplätzen. Da muss man sagen, die Punkte, die wir jetzt genannt haben, sind eigentlich relativ gleichbleibend zu der Umfrage von 2022. Da gab es jetzt wenig Veränderung.
Wenig Dynamik.
Wenig Dynamik, weder pro noch contra.
Aber gerade bei den IT-Arbeitsplätzen frage ich mich immer, wer von den oder welche Kliniken sind es, wo die 5% der Leute sehr zufrieden angeben. Würde ich gerne mal wissen, was die für Computer haben, beziehungsweise generell was für IT.
Was für Faxgeräte haben die, ist dann eher die Frage.
Das stimmt, ob die schon digital sind, ob man da schon E-Mail faxen.
Vielleicht kann man aus dem Orbis faxen.
Das wäre krass.
Das gibt's.
Was auf jeden Fall dieses Jahr zum ersten Mal erfragt wurde, war die Gewalterfahrung, die die angestellten Ärztinnen und Ärzte in ihrem täglichen Berufsleben gemacht haben. Das bezieht sowohl die verbale als auch die körperliche Gewalt im beruflichen Kontext ein. Und hier haben 12% der Ärztinnen und Ärzte angegeben, dass sie häufig mit Beschimpfung, Beleidigung und anderen Formen von verbaler Gewalt im beruflichen Umfeld konfrontiert sind. Bei einem weiteren Drittel kommen solche verbalen Gewalterfahrungen immerhin noch manchmal vor. In Bezug auf die körperliche Gewalt im beruflichen Umfeld, beispielsweise in Form von Schlägen und Tritten, erleben immerhin auch 10%, dass sie sich oder gegen andere Mitarbeiter manchmal sozusagen dieser Gewalt ausgesetzt sind und 2% häufig. Das finde ich schon eine hohe Zahl. Und generell berichten 41% der Befragten, dass es eine Zunahme an den Gewalterfahrungen in den letzten 5 Jahren gibt. Ich finde, dass, ich weiß nicht mehr, was ich da beantwortet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, wahrscheinlich habe ich auch verbale Gewalt, würde ich auch sagen, ja. Körperliche Gewalt habe ich jetzt persönlich nicht erfahren, außer vielleicht mal mit in Kontakt mit dementen Patienten oder so, aber sonst, sag ich mal, hält sich das bei mir noch in Grenzen bei dir.
Also verbal würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Körperlich schwierig.
Ja.
Also man kennt schon einige Beispiele auch, muss man sagen.
Ja.
Also
klar.
Ja, aber ja. Aber verbal auf jeden Fall, wobei ich mich manchmal auch einfach frage, ob man mittlerweile auch gefestigter in seinem Sein ist und einfach auch eher mal wieder Worte gibt.
Ja, oder vielleicht Sachen auch dann nicht interpretiert. Also die werden es nicht mehr erinnern, wo wir vielleicht doch mit Gewalt konfrontiert wurden. Auf jeden Fall wurde hier noch angemerkt, dass Schutzmaßnahmen vor Gewalt am Arbeitsplatz, wie halt zum Beispiel Sicherheitspersonal, spezifische Schulungen oder auch so Deeskalationstrainings halt noch etabliert werden müssen in Gesundheitseinrichtungen. Dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und nur 41% haben da auch angegeben, dass solche Schutzmaßnahmen schon gibt. Also das ist natürlich noch absolut zu wenig, weil ich glaube, dass man das auch braucht, das steht eigentlich außer Frage.
Als nächstes wurde dann einmal abgefragt, wie viele Menschen denn in Teilzeit arbeiten. Und da hat man tatsächlich eine starke Zunahme feststellen können im Vergleich zu der Umfrage von zum Beispiel 2013. Da waren es noch 15% aller angestellten Ärzte in Teilzeit. 2024 sind wir jetzt mittlerweile fast beim Doppelten, nämlich 29%. Felix ist auch einer von Ihnen, muss man sagen.
Ja. Mini-Teilzeit.
Mini-Teilzeit. Ja, ist bei genau 90%. Was sind das? Wie viele Stunden in der
95%.
Woche? 95%. Oh wow, das ist ja Mini-Mini-Teilzeit.
Ja.
Genau, 65% arbeiten hierbei dann zwischen 29 bis 39 Stunden die Woche. Und genau, warum dem so ist, kann man sich vielleicht auch herleiten, wenn man sich nochmal betrachtet, wie viel Wochenarbeitszeit im Durchschnitt bei den Ärztinnen und Ärzten herrschen. Und das sind nämlich aktuell bei in Vollzeit Beschäftigten 55 Stunden pro Woche. Ne, dabei haben außerdem noch 45% angegeben, im Schnitt 5 bis 9 Überstunden die Woche zu machen, was auch eine deutliche Zunahme ist im Vergleich zu 2022. Da waren wir noch bei 38%. Genau, dann ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie das Ganze erfasst wird. Da wurde auch nochmal nachgefragt, ob es mittlerweile elektronische, systematische Zeiterfassungssysteme gibt. Das ist aktuell der Fall bei 43%. Ist ja eigentlich eine gesetzliche Vorgabe. Hier eine leichte Diskrepanz zu 2022. Das ist, da waren es 48%, also eigentlich noch ein bisschen mehr. Ist jetzt halt die Frage, wo die 5% geblieben sind.
Ja, ob da 5% andere Leute mitgemacht haben.
Ob es einfach wieder abgeschafft wurde, man weiß es nicht. Genau, und auch wurde noch einmal abgefragt, wie viel Zeitaufwand denn für Verwaltungstätigkeiten draufgeht. Da sind wir aktuell bei mehr als 3 Stunden bei 57% der Befragten. Genau, das war eigentlich idem noch zu 2022.
Und das finde ich auch immer ein bisschen wenig, muss ich sagen. 3 Stunden Verwaltungsaufwand.
Es kommt, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder drauf an, was für ein Fach du arbeitest. Und ja, man muss auch ganz ehrlich
interpretiert.
Ja, auch das. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, so wie wir früher gearbeitet hatten, zum Beispiel in der Orthopädie, finde ich, dadurch, dass man ja auch eine große Entlastung hatte durch eine Stationssekretärin, durch unsere netten Physician Assistants, die uns ja auch sehr viel Dokumentation einfach auch abgenommen haben oder Anträge oder whatever, habe ich da auch deutlich weniger gemacht als jetzt in der Inneren, wo ich niemanden habe und
alles selber mache.
Ja, alles selber mache, genau. Naja, anyways, auf jeden Fall als Ergebnis des Ganzen kann man vielleicht nochmal zusammenfassen. Im Großen und Ganzen keine riesigen Änderungen im Vergleich zu dem MB-Monitor von vor 2 Jahren. Was gut ist auf jeden Fall, dass mal die Gewaltstatistik erstellt wurde. Das ist, denke ich mal, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was in der Medizin und gerade bei Ärztinnen und Ärzten und auch allen anderen medizinischen Personal natürlich wo auf jeden Fall Awareness geschaffen werden muss und auch Lösungen für gefunden werden müssen. Und generell muss man natürlich so ein bisschen hinterfragen, ist vielleicht auch ein schwieriger Vergleich. Positiv natürlich, dass so viele Menschen diesmal mitgemacht haben, aber wenn man dann die Ergebnisse vergleicht, sind es ja dann doch sehr unterschiedlich große Gruppen gewesen, muss man auch ganz klar sagen.
Auf jeden Fall.
Aber ich denke, was man auf jeden Fall weiterhin feststellen kann, Ärztinnen und Ärzte in Angestelltenverhältnissen sind überlastet und es bedarf auf jeden Fall gerade in Akutkrankenhäusern Personalbemessungsgrenzen in der Ärzteschaft, um halt auch in Zukunft einfach keine Erkrankung auch in dieser Berufsgruppe zu schüren und eben auch eine gute Patientenversorgung so gewährleisten zu können.
Und zu verhindern, dass keiner diesen Beruf verlässt.
Also vielleicht noch einmal ganz kurz, weil jetzt vielleicht ja, ein bisschen längerer Newsblock, aber denke ich doch ganz wichtig, auch nochmal eben das Stimmungsbild von den angestellten Ärztinnen und Ärzten im Land zu erfassen. Und genau, jetzt kommen wir zum eigentlichen Main-Part. Wir haben Post bekommen, beziehungsweise wurde mir das von einer Freundin weitergeleitet. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und es ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema gewesen. Ein bisschen anders als sonst vielleicht, was wir euch so präsentieren, aber doch finde ich erwähnenswert. Ich steige einmal ein und lese euch die E-Mail vor, die weitergeleitet wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen wurde ich wegen des Patienten angerufen, der sich in Kenia eine Niere gekauft hat und jetzt mit Platzbauch bei uns notfallmäßig aufgenommen wurde. Da wir momentan häufiger damit konfrontiert werden, ist es gut, sich hierüber zu informieren und auseinanderzusetzen. Generell gibt es sehr viele Anbieter, die in Indien, Pakistan, Afghanistan und in neuer Zeit insbesondere in Kenia aktiv sind. Einer, der dies im großen Stil gewerbemäßig aufzieht, ist medlead.de. Vorletzte Woche gab es vermutlich über diesen Anbieter bei Stern TV eine sehenswerte Reportage, die online ebenfalls angesehen werden kann. Ich hatte momentan ebenfalls einen Patienten zur Aufklärung bei mir, der über diesen Anbieter nach Kenia fliegen wollte, der sich aber schlussendlich schnell überzeugen ließ, dass dies moralisch bei aller Not nicht zu rechtfertigen ist. Dieser Anbieter zieht dies sehr professionell auf und suggeriert, dass es den Spendern gut geht und dies legal sei. In Deutschland ist dies klar verboten, in Ländern wie Kenia ist es zwar offiziell auch verboten, wird aber von der Politik und Gerichtsbarkeit toleriert. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft noch häufiger damit konfrontiert werden, damit Lied in Deutschland wohl sehr aktiv zu werden scheint. So. Ich finde, also das war das Erste, womit wir eben konfrontiert wurden bei der heutigen Recherche. Und genau, es ist relativ offensichtlich, worum es geht, nämlich illegaler Organhandel. Wir hatten in Folge 36 ja schon mal über den Ablauf und die Situation von Organspenderinnen und Organspendern hierzulande berichtet und die Voraussetzungen, die dafür aktuell in unserem Land herrschen. Und genau hieraus können wir dann später auch nochmal ableiten, was dann auch tatsächlich die Motivation dafür ist, dann gegebenenfalls doch in Länder wie Kenia zu gehen, um sich zum Beispiel eine Niere transplantieren zu lassen. Wir starten aber einmal ganz kurz nochmal mit ein bisschen Background-Infos zu dem illegalen Organhandel. Und da habe ich mal recherchiert, was das genau eigentlich bedeutet und welche Arten von illegalem Organhandel es gibt. Und die United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking unterscheidet dabei drei verschiedene Formen des illegalen Organhandels. Das erste ist, wenn Personen durch Zwang oder Täuschung dazu gebracht werden, sich Organe entnehmen zu lassen. Dann, wenn Personen sich aus finanziellen Gründen auf eine Organentnahme einlassen, dann jedoch gar nicht oder nicht im vereinbarten Umfang entlohnt werden. Oder was es auch noch gibt, ist, wenn Personen Organe ohne ihr Wissen im Zuge dies angeblich therapeutischen Eingriffes entnommen werden. Klingt alles ziemlich furchtbar, muss man sagen. Und die aktuell verbreiteste Form ist eben die zweite. Also wenn international mit Organen gehandelt werden wird, man hat in einem eher fremden Land einen willigen Organspender, der eben mit einer geringen Summe entlohnt wird und dann in der Regel oder häufiger aus dem Ausland kommende Menschen, die eben ein Organ brauchen. Und dann habe ich hier eine ganz nette Übersicht gefunden, die werden wir dann auch bei unserem Instagram-Account nochmal posten. Die Frage ist, wie oft und wo findet das Ganze statt? Und da gibt es nämlich laut United Nations Office on Drugs and Crimes von 2020 eine Übersicht, die hat auch gezeigt, dass ungefähr 5-10% aller weltweit transplantierter Nieren und Lebern aus illegal erworbenen Organen stammen. Ne? Also fast jede zehnte, muss man sagen. Und diese Grafik verdeutlicht auch nochmal, wo das Ganze stattfindet. Und man hat eigentlich einige blaue Länder. Das sind dann vor allem westliche Länder wie Kanada, USA, England. Dann geht's über den, ich weiß gar nicht, Saudi-Arabien ist der Orient.
Na, ja, über die arabische Halbinsel.
Über die arabische Halbinsel, genau, sehr schön. Saudi-Arabien eben dann hin auch noch zu Australien. Das sind dann eher die Länder, aus denen die Organempfänger stammen oder die Menschen, die sich eben an dem Organtourismus beteiligen. Und die Spender stammen dann nämlich aus den wesentlich ärmeren Ländern. Das sind dann entweder südamerikanische Länder, auch Brasilien zum Beispiel, dann Nordamerika, Mexiko, gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Dann haben wir eben den asiatischen Raum mit Indien vor allem, Pakistan Und afrikanische Länder auch wie Kenia oder Südafrika sind da auch vertreten. Ne? Und noch ein ganz, ganz großes Land, nämlich auch China. Da zeigen wir nachher auch nochmal ein Beispiel dazu. Dann, bevor wir jetzt weiter auf die Länder eingehen und in die Länder reisen, wo eben Organtransplantationstourismus stattfindet, werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die einzelnen Motivationsfaktoren, wie eingangs erwähnt, bei den Empfängern, aber auch bei den Spendern.
Vielen Dank. An dieser Stelle ist natürlich sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass hier mit auf zwei Seiten quasi Geld mit Ängsten und Problemen von Menschen verdient wird und es natürlich auch bis zum gewissen Punkt immer, blöd gesagt, natürlich nachvollziehbar ist, dass es Menschen in einer ausweglosen Situation sich befinden, die dann sich vielleicht genötigt sehen, auf die eine oder andere Art und Weise diesen Weg zu gehen, um in dieses illegale Organwirrwarr einzutreten. Und wir gucken uns dann erstmal die Probleme an, die vielleicht aus Perspektive der Spender auftreten, ne? Oder für die Spender auftreten können, ne? Also auf der einen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, die Person, die eine Niere gibt, das sind ja meistens Nieren, um die es heute geht, die haben ein hohes Risiko, weil sie keine medizinische Nachbehandlung im Endeffekt auch bekommen werden. Das heißt, das sind Patienten, die werden entnommen und dann nicht jetzt groß überwacht. Das ist natürlich ein Prozess, wo es einer Nachbehandlung bedarf und natürlich ein hohes Komplikationspotenzial für die Spender gibt. Es wird ja nicht, wie in Deutschland, vielleicht da nochmal ein Verbandswechsel durchgeführt oder Wundkontrollen. Das ist alles nicht gewährleistet. Das ist ein Riesenproblem natürlich für die Menschen, die Organe entnommen bekommen. Da es natürlich aber auch um Menschen geht, die sowieso nichts besitzen, leben sie ja auch noch unter den schlechtesten möglichen Bedingungen und sind vielleicht auch noch obdachlos und leben auf der Straße. Das heißt, auch da ist nicht hygienische Bedingungen, extremes Risiko für Infektionen. Außerdem ist es auch so, dass egal was für eine Summe diese Menschen am Ende bekommen, ist eigentlich kein sozialer Aufstieg dann dadurch ermöglicht wird. Also es ist ja nicht so, dass die, wie es wie ein Lottogewinn ist und die dann auf einmal durch eine Organentnahme vielleicht, keine Ahnung, einen besseren Job machen können oder zur Uni gehen können. Es wird halt einfach ein Geschäft mit der Verzweiflung der Menschen gemacht, die halt sowieso schon nichts besitzen und vielleicht irgendwie noch Geld nach Hause schicken wollen oder halt Geld für Kinder, Angehörige, Leben oder eine potenzielle Einreise in ein anderes Land benötigen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Empfänger. Die Empfänger sind Menschen, die es jetzt vielleicht, wie es in der E-Mail rübergekommen ist, vielleicht mit einer zu langen Warteliste sich konfrontiert sehen in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, warum sich Menschen motiviert sehen könnten, sich einer illegalen Transplantation zu unterziehen. Hier habe ich einmal nochmal die Zahlen angeguckt von der Deutschen Organspendegesellschaft von 2023. Und die zeigt auch, dass eigentlich gar nicht jeder Mensch überhaupt transplantiert werden kann. Selbst wenn genügend Organe vorhanden wären. Und zwar ist es so, dass, nochmal kurz zur Erinnerung, im Jahr 2023 insgesamt 2.122 Nierentransplantationen durchgeführt wurden. Davon 1.500 von postmortalen Organspenden, 608 nach Lebensspende. Und es waren insgesamt 10.454 Menschen auf der Liste. Von diesen 10.000 konnten oder galten aber nur 6.500 überhaupt als transplantabel. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von 4.000 Leuten, die überhaupt keine Transplantation angeboten werden kann in Deutschland, weil sie als nicht transplantabel gelten. Was bedeutet das? Ein Patient, der auf der Warteliste steht und als nicht transplantabel gilt, hat zum Beispiel schwerwiegende Infektions- oder Vorerkrankungen. Das heißt zum Beispiel eine Krebserkrankung, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung, unkontrollierte Infektionen, die das Risiko einer Operation oder der notwendigen Immunsuppression, die man ja danach auch haben muss, zu hoch machen und der Patient auf gut Deutsch eine Risikoabwägung nicht übersteht und dadurch gar nicht der Operation zugeführt wird. Das sind dann zum Beispiel häufig auch ältere Menschen. Außerdem kann sein, dass ein instabiler Gesundheitszustand, der auch die Operation oder die Nachsorge einfach nicht möglich macht, weil er vielleicht auch dement ist oder sowas. Das wäre jetzt ja per se erstmal kein Grund, jemanden nicht zu operieren, aber wäre nicht compliant und das wäre natürlich auch nochmal ein großes Risiko. Außerdem kommen dann nochmal psychosoziale Faktoren dazu, wie Suchtprobleme, fehlende soziale Unterstützung oder halt auch Compliance, also eine mangelnde Therapietreue, die auch wieder einen Patienten am Ende ausschließen können von einer Operation. Das sind natürlich 4.000 Leute, die wollen natürlich trotzdem am Ende des Tages nicht sterben, muss man sagen. Jetzt nimmt uns Julia mal mit und guckt mal, in welche Länder diese Menschen sich potenziell begeben.
Genau, da habe ich jetzt drei Beispiele einmal mitgebracht. Man muss wirklich sagen, als wir diese Folge recherchiert haben, das ist wirklich ein absolutes Rabbit Hole und da findet man wirklich absurde Geschichten zu, deswegen hier mal drei Beispiele. Wir fliegen einmal nach China und laut eines Berichts der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte aus dem Jahr 2017 hatte man da Anfang der 2000er festgestellt, dass 2005 in diesem Jahr jetzt 12.000 Nieren transplantiert wurden. Und wenn man sich natürlich die riesige Bevölkerung in China betrachtet, denkt man sich erstmal so, okay, 12.000 könnte ja gut hinkommen. Aber zu dieser Zeit hatte man in diesem Land gar kein staatliches Transplantationssystem und auch gar keine richtige Kultur, die eben im Sinne der Organspende etabliert war. Und dann hat man sich mit Ärztinnen und Ärzten unterhalten und da kam dann in Nachforschung raus, dass die Dunkelziffer auch noch viel, viel höher liegt als bereits angenommen, nämlich bei ungefähr 150 bis 200.000 durchgeführten Transplantationen, wo man sich einfach fragt, okay, wie kann das sein und wo kamen vor allem die Organe her, ne, und wer hat diese Organe bekommen? Und man hat festgestellt oder auf Befragung beruhend, dass ca. 11.000 Menschen in diesem Jahr eingereist waren, um sich eben Organe transplantieren zu lassen. Also hier eine große Menge an Transplantationstouristen. Genau, und wenn man sich dann noch ins Bewusstsein ruft, dass dann eben gar kein richtiges Transplantationssystem etabliert ist, ist es natürlich umso verwunderlicher, dass hierunter auch viele Operationen notfällig stattgefunden haben, wo man sich ja auch fragt, wo kommen denn hier akut so viele Spender her? Und es gab bis 2016 mehrere Resolutionen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Union, die darauf hingewiesen haben, dass man in China Folgendes unterlassen soll, nämlich Strafgefangene hinzurichten, um denen die Organe zu entnehmen. Und da muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, dass China nämlich das Land ist mit dem größten Zwangsarbeitlagersystem, was über 3 bis 6 Millionen Insassen verfügt, wo Menschen einfach aufgrund ihrer Herkunft oder auch Kultur gefangen gehalten werden. Da gab es ja auch in den letzten Jahren mehrere Berichte über die Uiguren zum Beispiel, aber auch Tibeter oder Falun Gong-Anhänger werden hier gefangen gehalten und eben hingerichtet. Und da hatte man eben auch Ärzte interviewt, die genau das berichtet haben, wie die dann zur Massenexekution hinzugezogen worden sind und dann die ja frisch hingerichteten Menschen operiert haben, um dann eben die Organe zu entnehmen.
Krass.
Also das fand ich schon mal sehr erstaunlich. Und wenn man sich vor allem überlegt, dass das eben noch bis vor 10 Jahren anscheinend Usus war, ja, ne?
Aber das muss ja dann auch ein saukrasses System ja sein, weil man kann ja die Endorgane nur super kurz entnehmen. Das heißt, du musst ja quasi die Hinrichtung neben dem OP-Saal machen.
Ja. Also wie gesagt, es ist ja einfach ein geplantes True Crime.
Nur um das den Leuten auch, die hier heute zuhören, vor Augen zu führen.
Klar, auf jeden Fall.
Da wird keiner hingerichtet und 10 Tage später wird das Organ entnommen, sondern das muss instant passieren.
Ist alles fresh.
Ja.
Ja. Genau, das zum Thema China. Dann schwenken wir nochmal nach Mexiko. Da haben wir auch schon gesagt, dass hier das eines der Länder ist, wo viel Organhandel stattfindet. Und da gab es eine ZDF-Info-Reportage zu, die wir auch nochmal verlinken werden, unter dem Namen Criminal Planet, tödlicher Organhandel, aus dem vergangenen Juli. Und da ist eben auch zu sehen, wie kriminelle Organisationen sich die Hilflosigkeit von Menschen, die eben aus den südamerikanischen Ländern stammen, um in Amerika ihren American Dream zu suchen. Und genau, da hatte man tatsächlich eine unbekannte Organisation begleitet, wie sie dann Menschen an der Grenze, die zum Beispiel in Mexicali, eine der größten Städte an der Grenze zu Kalifornien, gestrandet sind und dann immer mit derselben Aussage auf sich aufmerksam gemacht haben und meinten, hier, ich sehe, du brauchst Geld. Man kann mit einer Niere leben und wie wäre es denn mit $5.000? Ja, und dann hat man auch tatsächlich gesehen, wie einige Menschen darüber nachgedacht hatten, dieses Angebot anzunehmen. Die Telefonnummern werden notiert, man guckt, ob man einen passenden Empfänger zum Beispiel aus Amerika findet und wenn dem so ist, dann wird dann über ja letztendlich weitere mafiöse Organisationen, welche dann Ärzte entweder dazu zwingen oder die sich vielleicht auch freiwillig melden, um etwas extra Cash zu verdienen, diese Operationen organisiert. Und genau, die Organempfänger zahlen dann in der Regel ungefähr 6-stellige Summen dafür. Da kann man sich ja schon mal überlegen, dass eigentlich 5.000 Euro wirklich nur ein kleiner Bruchteil dessen ist, was dann dem Menschen, der einfach ein ganzes Organ spendet, überhaupt zukommt. Und auch hier, wie Felix es ja schon erwähnt hatte, ne, dass es da keine medizinische Nachsorge gerade für die Organspender gibt, ja, ist ja leider klar. Und dann das dritte Beispielland und das ist dann eben Kenia, welches wir eben eingangs auch schon in unserer zugesendeten E-Mail gehört haben. Die Quelle hierzu ist eben der eingangs genannte Beitrag von Stern TV und es gab auch noch einen Spiegelartikel, der genau über diesen Organtransplantationstourismus in Kenia berichtet hat. Und auch hier steht leider Organhandel an der Tagesordnung. Im Schnitt wird in Kenia eine Niere für 3.500 Euro vom Organspender abgekauft und dann für ungefähr 80.000 Euro an den Organempfänger verkauft. Und auffällig ist hier noch natürlich, dass auch hier wieder die ärmsten Regionen natürlich ausgenutzt werden, aber es gibt auch Spender aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Aserbaidschan, die dort vermittelt werden. Außerdem sieht man auch nochmal hier diese Komplexität dieses Organspendemodells oder Organhandelmodells, besser gesagt, weil unsere Spender kommen nicht nur zum Teil nicht aus Kenia, sondern auch aus anderen Ländern wie Aserbaidschan. Auch die Ärzte, die operieren, kommen zum Beispiel aus anderen Ländern wie Indien und werden extra eingeflogen. Und die Organempfänger kommen, wie wir auch schon eingangs erwähnt hatten, aus europäischen Ländern wie zum Beispiel England oder auch Deutschland. Und genau, hier wird dann wirklich in einem Undercover-Beitrag auch nochmal gezeigt, wie das eigentlich wie eine pauschale Reise ist, die einem da angepriesen wird. Und dann noch die neuesten Technologien halt beworben werden durch irgendwelche Tests, die natürlich die Kompatibilität dann von Organempfänger und Spenderorgan nachweisen sollen. Also wirklich ganz, ganz komischer Vibe, den man da bekommt.
Ja, es hat mich sehr an die Haartransplantationsvideos aus Istanbul erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die werden ja auch gerade oder sind zumindest in meinem Instagram-Feed sehr präsent und da denkt man echt so, ja, das sieht genauso aus wie ja, so eine Schickimicki-Reise oder Leute, die sich die Zähne machen lassen in der Türkei. Nur, dass es da halt einfach am Ende des Tages ja wirklich um Leben und Tod geht auf beiden Seiten.
Mhm. Das stimmt. Und was halt auch wirklich entsetzlich ist, und das ist halt wirklich der moralische Aspekt, der ja eingangs auch schon in der E-Mail beschrieben wurde, das ist einfach ethisch nicht vertretbar. Ne? Ja. Also man hatte dort auch Interviews gesehen von anderen deutschen Touristen, die kurz vor Transplantation oder danach schon standen, die da absolut gar kein Ungerechtigkeitsempfinden hatten den Menschen gegenüber, denen diese Organe entnommen werden. Und darüber hinaus muss man halt auch ganz klar sagen, man unterzeichnet wohl noch eine Erklärung, dass man mit dem vermeintlichen Organspender in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis steht, weil dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, ist offensichtlich. Und auch in Kenia ist eigentlich ein solches Transplantationsverfahren nur unter nachweislich verwandtschaftlichen Verhältnissen legal. Ja,
also selbst da ist es eigentlich illegal, aber man macht sich diesen Umweg quasi zunutze und dann...
Genau. Ja. Richtig nachgeprüft wird es anscheinend nicht, aber wenn die Unterschrift da ist, dann hat man seine Seele oder eben...
Seine Niere verkauft. Oder seine Seele verkauft und eine Niere bekommen.
So ungefähr.
Ja. Das ist auch ganz schöne, also dass davon natürlich viele Stellen auch wieder profitieren, ist ja schon in dem Bericht jetzt von der Julia rausgekommen. Aber um euch nochmal die Zahlen da vor Augen zu rufen, hat sich der Washingtoner Think Tank Global Financial Integrity mal bemüht und mal geschätzt, was denn um was für Summen das dann überhaupt geht im Jahr. Und da sind wir irgendwo zwischen 840 Millionen und 1,7 Milliarden US-Dollar, die quasi mit dem Menschenhandel, der zur Organentnahme dann führt, verdient wird. Und das sind natürlich auch schon krasse Summen, muss man sagen. Und die haben auch noch Tabellen rausgegeben, die ein bisschen zeigen, in welchen Ländern wie viel bezahlt und wie viel am Ende man bekommt für die Organe. Und das sind immer natürlich riesige Diskrepanzen, muss man sagen.
Ja, das hatten wir ja auch an einigen Beispielen schon nochmal gezeigt gehabt. Und vor allem das Schlimmste ist ja einfach auch nach wie vor, dass die Menschen, die dann am Hungertuch nagen und ihre einzelnen Organe verkaufen und sogar die Organe ihrer Kinder teilweise leider, muss man sagen,
okay,
wirklich nur einen Bruchteil dessen überhaupt bekommen. Gut, aber wer betreibt jetzt eigentlich diesen absolut unmoralischen und verwerflichen Handel? Und wie gesagt, es gibt Organisationen wie eben medlead.de und es ist wirklich einfach nur krass und man denkt sich einfach nur so, what the fuck, wenn man das mal googelt und auf diese Seite schaut und auch einen Instagram-Kanal durchforsten kann, wie einfach Organhandel kommerzialisiert wurde. Also wirklich der absolute Wahnsinn und ich kann einfach nicht glauben, dass sowas heutzutage existiert, weil es ist wirklich wie ein All-Inclusive-Paket für Nierenspenden, was einem da online verkauft wird. Also es sieht einfach nur aus wie eine Urlaubsreise, die man da kauft. Man sieht tatsächlich Menschen, die davon berichten, wie sie...
Ja, was für tolle Erfahrungen sie gemacht haben.
Ja, Wahnsinn, ne? Und ich finde vor allem das Krasseste, weil, also es gibt natürlich ein FAQ auch, wo man halt genau solche Fragen beantwortet bekommt, wie wer bezahlt meinen Flug und in welchem Hotel übernachte ich dann? Und es gibt auch eine Frage, die heißt, wer ist mein Spender? Und die wird dann einfach beantwortet mit eine altruistische Person. Und dann denkt man sich einfach nur so, what the fuck, altruistisch? Ja. Ist da gar nichts, wirklich. Nee. Also als ob da in anderen Ländern als Deutschland Menschen leben, die sich einfach denken, ja klar, die armen Deutschen oder Engländer, die brauchen mal irgendwie ein paar mehr Nieren, dann, ich habe ja zwei, go for it.
Ist so, damit ich dann danach nicht einreisen kann, das Land.
Also wirklich der absolute Wahnsinn. Es gibt auch mehrere Beiträge oder Werbevideos mehr oder weniger von Matt Lee zum Beispiel bei YouTube zu sehen. Und da ist mir auch direkt aufgefallen, nochmal ein kleiner Wink auf unsere letzte Folge zu den Medfluencern. Es gibt kein blaues Health-Label, also würde ich jetzt auch mal in Frage stellen, dass das medizinisch korrekt ist.
Und wenn es eins geben würde, wäre es nur noch schlimmer, muss man sagen.
Das stimmt, das stimmt. Naja gut, auf jeden Fall, Matt Leeds sind nicht die einzigen, die sich an der Armut von Menschen bereichern. Es gab auch einen Ärzteblattartikel, der hatte davon schon 2015 berichtet, dass es auch zum Beispiel Organisationen wie die Terrormiliz dem Islamischen Staat gibt, der illegalen Organhandel betreibt und sich dadurch finanziert. Also auch da natürlich gut, wenn man mit solchen Menschen in einem Atemzug genannt wird.
Ja.
Genau, und ja, dann wollen wir gar nicht wissen, wie viel mehr es noch davon gibt.
Nee, das ist leider wirklich eine ganz schreckliche Geschichte, liebe Julia. Aber wir haben ja auch in der E-Mail erfahren, es ist ja ein Problem, was in Deutschland anscheinend zunimmt. Zumindest ist so der Eindruck von unserer Quelle, beziehungsweise von der E-Mail, die uns weitergeleitet wurde. Und dann haben wir ja schon gehört, wir haben ungefähr 2000 Transplantationen im Jahr, 10.000 stehen auf der Warteliste, 4.000 können sowieso nicht transplantiert werden. Aber wie viele Fälle sind denn überhaupt nachgewiesen in Deutschland, haben wir uns natürlich auch gefragt. Und da haben wir, das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Hier muss ich mich jetzt tatsächlich auf eine Anfrage an die Bundesregierung vom Jahr 2019 beziehen. Das habe ich gefunden. Das war eine Anfrage von der Fraktion der AfD an die Bundesregierung. Und da wurde dann mal die Kriminalstatistik in Deutschland bemüht, nämlich in den Jahren 2009 bis 2017. Und zwar wurde dann mal geschaut, wie häufig wird denn polizeilich überhaupt ein Fall von verbotenem Organhandel berichtet. Und zwar sind dann insgesamt von 2009 bis 2017 nachgewiesen 26 Fälle. Das natürlich jetzt auf dem Papier sieht es erstmal nicht so viel aus, aber das warum das die Zahl vielleicht auch so niedrig ist, werden wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall ist jetzt natürlich die Frage, okay, es gibt 26 Fälle, die nachgewiesen sind, von denen wir wissen. Und was können wir jetzt dagegen tun? Das ist ja auch genau das, was der ärztliche Kollege oder die ärztliche Kollegin sich in der E-Mail gefragt hat, was können wir machen? Und da ist es eigentlich ganz einfach, nämlich in Deutschland macht sich ja der Empfänger nämlich strafbar. Da gibt es zwei Tatbestände, nämlich einmal ist im Transplantationsgesetz schriftlich festgehalten, dass der Kauf und der Verkauf von Organen in Deutschland verboten und strafbar ist. Das heißt, das ist eigentlich eine klare Sache. Und im Strafgesetzbuch gibt es außerdem noch den Passus, dass der Menschenhandel zum Zweck von Organentnahme auch illegal ist. Außerdem, wer wissentlich ein Organ enthält, das durch Menschenhandel beschafft wurde, kann auch strafrechtlich belangt werden. Das heißt, wie wird am Endeffekt der Empfänger bestraft? Einmal durch eine direkte Strafbarkeit, wenn er sich halt dieses Organ beschafft, und passiv daran, dadurch, dass er quasi Beihilfe zum Menschenhandel macht. Und damit ist die Sache eigentlich ganz klar. Oder, liebe Julia?
Ja, wir zeigen einfach alle an, die illegale Organe erhalten haben, oder?
Ja, das einzige Problem ist da natürlich die ärztliche Schweigepflicht. Die untersagt uns das nämlich. Beziehungsweise die macht das Ganze deutlich komplizierter. Und das könnte auch dazu führen, dass die Zahlen halt so gering sind, obwohl der ärztliche Kollege ja in der E-Mail berichtet hat, dass die Zahlen doch scheinbar so zunehmen würden. Und zwar dürfen wir durch die ärztliche Schweigepflicht ja nicht die patientenbezogenen Daten weitergeben, beziehungsweise können wir den Patienten oder den Menschen, wo wir das vermuten, dass er diese Straftat begangen hat, nur anzeigen, wenn wir natürlich einen triftigen Hinweis darauf haben, dass er auch an dem Menschenhandel halt teilgenommen hat. Das heißt, falls konkrete Hinweise auf Menschenhandel zum Zweck der Organentnahme bestehen, könnten wir den Patienten anzeigen. Das ist natürlich ganz schwierig nachzuweisen. Ich meine, in der E-Mail kam es jetzt so raus, als wäre das so offen kommuniziert, aber das ist natürlich immer die Frage, wie der Patient es dann wirklich dem ärztlichen Kollegen oder der ärztlichen Kollegin weitergegeben hat. Und dann ist es ganz häufig so, dass wir nur was machen können, wenn wir eine Einwilligung vom Patienten haben. Das heißt, der Patient oder die Patientin muss dann auch sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Umstände offengelegt werden und das
macht
dann,
ja keiner.
Das
ja.
macht genau das und da, ja. das ist nämlich, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder wie man das auch immer sagt, und das ist nämlich das Problem. Es gibt aber nichtsdestotrotz schon Möglichkeiten, wie man trotzdem tätig werden kann, wenn man sich da sicher ist, beziehungsweise wenn man den Verdacht hat. Und zwar gibt es eigentlich drei Stellen, an die man sich wenden kann. Und die hatte ich in dem Zusammenhang auch nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar kann man sich an die Ethikkommission der Ärztekammer wenden. Und zwar kann man sich da vertraulich als Arzt beraten lassen und kann man Rat einholen, ob man sich denn melden sollte oder nicht. Und die geben einem wohl darüber Auskunft.
Oder vielleicht auch mal evaluieren kann, ob man denn da überhaupt genug Beweismaterial ja, genau. zum Beispiel auch hat. Ne?
Genau. Ob man sich sicher genug sein kann, um genau. zur Polizei zu gehen. Die Alternative, die man noch hat, ist, man kann zum Gesundheitsamt gehen, was ich auch nicht wusste, und es da melden. Oder, was man natürlich auch immer machen kann, man kann die Polizei anonym informieren und vielleicht hoffen, dass die dann schon aufgrund des anonymen Hinweises Ermittlungen aufnimmt. Am Ende des Tages sind es drei nicht gute, aber zumindest mögliche Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man denn den Verdacht hat, dass es hier um einen illegalen Organhandel bzw. Menschenhandel ja indirekt immer geht. Außerdem muss man sagen, es gibt ja schon Bewusstsein auch in der Europäischen Union, dass das ein Problem ist, oder Julia?
Genau, also ich glaube, die Awareness ist auf jeden Fall schon seit einigen Jahren auch da. Im April 2008 gab es nämlich auch hierzu eine Declaration of Istanbul. Da haben insgesamt 151 Staaten teilgenommen und beschlossen, dass man eben gegen illegalen Organhandel bzw. Menschenhandel sowohl rechtlich als auch strafgesetzlich vorgeht. Deutschland ist auch mit dabei und hat dann, wie Felix eben schon gesagt hatte, das Ganze auch im Transplantationsgesetz verankert, dass man gemäß, wenn man genug Beweise natürlich auch hat, sowas strafrechtlich verfolgen muss. Es gibt auch mehrere Kampagnen, die auf den Vorgang gegen Organ Trafficking hinweisen. Da gibt es eben auch in Zusammenarbeit mit der Declaration of Istanbul den World Day Against Trafficking in Persons. Der ist am 30. Juli, zuletzt 2024, stattgefunden. Und das können wir auch mal verlinken. Ist eigentlich ein ganz guter Beitrag noch, der dann die verschiedenen Red Flags eben nochmal aufzeigt in diesem Zusammenhang.
So, das war jetzt natürlich mal wieder eine Folge, die ich so auch gar nicht erwartet hatte, muss ich ehrlicherweise sagen, beziehungsweise bevor wir zu den Verbesserungsvorschlägen kommen, habe ich mir das nicht so vorstellen können, dass das so krass ist, muss ich sagen, und dass es dann auch so häufig vorkommt. Ich hatte jetzt nie persönlich Kontakt mit einem Patienten. Was ich mir auch noch gedacht habe.
Sind wir aber auch, glaube ich, in der falschen Branche.
Ja, natürlich, aber was ich mir auch gedacht habe, ist natürlich, was sein kann, ist, dass natürlich auch viele Patienten dann versterben. Mhm. Also wir haben ja auch in der E-Mail gehört, Platzbauch ist natürlich auch ein Zustand, der häufig nicht überlebt wird. Das heißt, muss ich auch keinen Patienten mehr anzeigen, der es dann eh nicht überlebt hat am Ende des Tages. Aber also das ist schon eine ganz, ganz große Nummer, und ich finde das auch, wenn man sich die Quellen ja anguckt, es gibt schon viel im Internet, aber jetzt nicht super viel auch dazu, oder?
Das stimmt auf jeden Fall. Man wird da schnell, wie gesagt, von diesem Rabbit Hole verschlungen, aber man muss schon auch echt suchen, dass man da vertrauliche Quellen zu bekommt. Wie gesagt, also ich muss schon sagen, allein diese Internetseite von MedLead mit diesen Bildern, wo sich wieder, man muss es leider sagen, alte weiße Männer von irgendwelchen afrikanischen Ärzten Organe transplantieren lassen. Es sieht einfach super makaber aus, und ich hatte bei der Recherche auf jeden Fall gute True Crime Vibes im Sinne von Paolo Macchiarini, die Folge, die wir mal gemacht hatten zu den transplantierten Luftröhren. Also Wahnsinn. Ich finde es auch, und ich muss ganz ehrlich sagen, also was ich halt einfach sehr krass fand, und da bin ich auch dankbar für den Hinweis, dass man sich damit mal auseinandergesetzt hat, weil ich finde, so Organhandel, wenn man daran denkt, dann denkt man halt nur so, ja, das gibt's in Mexiko, klar, das machen irgendwelche reichen Mafia-Bosse, weil die da eben kein System haben für Organtransplantation. Ne?
Ja.
Ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt bei uns hier ist oder auch in Europa, dass man halt ein Organspenderegister hat, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Ich meine, wir haben ja auch in der Folge zu dem Thema auch die Pros und Kontras von unserer aktuellen Situation wiedergegeben, aber es gibt halt wirklich Länder, wo es sowas einfach nicht gibt. Ne?
Jetzt ist es natürlich nur wieder so, an dieser Stelle müssen wir in alter AMS-Manier natürlich auch noch uns ein paar Verbesserungsvorschläge angucken. Und da wir jetzt nicht global tätig werden können, müssen wir uns erstmal wieder national natürlich das Problem anschauen. Und da hat Julius ja vorhin schon gesagt, gibt es natürlich ein Awareness-Problem. Das heißt, dass allein schon eine Seite wie Medlead im Internet frei zugänglich ist und da keine Disclaimer irgendwie auftauchen oder wenn man Medlead eingibt, das dann schon 10-mal Tagesschau-Beitrag oder Spiegel-Beitrag, hier das ist komplett No-Go, hier kaufen sie Organe von armen Menschen aus Kenia oder was weiß ich.
Altruistischen Menschen.
Ja, altruistischen Menschen aus Kenia. Das ist natürlich ein Kommunikationsproblem wieder. Das heißt, da müssen die Menschen auch einfach besser informiert werden, auch vielleicht mit wenn sie sich dieser Behandlung unterziehen, machen sie sich strafbar. Das bedeutet für sie vielleicht, selbst wenn sie das überleben, keine Ahnung, 20 Jahre Gefängnisstrafe bis zu. Und das ist natürlich die Aufgabe auch wieder der Politik beziehungsweise auch von den Transplantationsregistern, da die Leute, die vielleicht in so ein Register geraten, auch zu informieren. Auch Leute, die vielleicht rausfallen aus dem Register, müssen ja auch abgeholt werden, weil die sind natürlich auch verzweifelt und das kann man natürlich auch verstehen. Die Ursachenbekämpfung ist natürlich aus deutscher Sicht schwierig, kann eigentlich auch nur auf europäischer oder sogar globaler Ebene durch Entwicklungshilfe gelingen. Da habe ich auch nochmal hier rein notiert, ist natürlich auch wieder eine schlechte Situation, weil ja gerade hier sich das einer der größten globalen Geldgeber ja aus der Entwicklungshilfe zurückgezogen hat, in Klammern USA. Und es natürlich die Situation mit Sicherheit auch nicht verbessern wird, wenn in armen Ländern. Außerdem muss man natürlich auch überlegen, inwiefern, und das ist jetzt natürlich ein ganz großes Fass, was wir an der Stelle noch aufmachen, Schweigepflicht lockern, ist auch schwierig. Das heißt, dem Arzt oder der Ärztin in Deutschland die Möglichkeit geben, das zu melden, um so auch ein bisschen vielleicht einen abschreckenden Effekt zu haben für Leute, die müssen ja also irgendeine Form von Nachsorge brauchen sie. Man kriegt ja nicht die Niere. Das ist
die Frage, wie lange die da bleiben. Wahrscheinlich auch da wieder eine Kostenfrage.
Ja, klar,
zahlen die 20.000 Euro mehr, dann kriegen sie jetzt zwei Monate.
Du kannst ja nicht deine Immunsuppressiva, kriegst ja nicht von die ganze Zeit aus Kenia. Kriegst ja Medikamente, musst du vom Hausarzt oder von
irgendjemandem bekommen. Weiß ich nicht, was da für eine Art von Flatrate gibt.
Nee, ich sage ja nur, also auch müsste man sich natürlich auch wieder informieren. Ja, bekommst du wie einen einen Implantatausweis für, keine Ahnung, Hüftprothese, bekommst du auch einen Transplantationsausweis in Deutschland für eine Niere? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Also gibt es da ganz einfach die Möglichkeit, dass ich einen Ausweis habe, wo ich sehe, der hat seine Niere in Deutschland bekommen, der nicht.
Gute Frage, ja.
Weil das wäre natürlich, damit hättest du es auch ganz einfach. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis und dann weißt du, wo, wenn du zur Nachsorge kommst, gibt es einen Stempel rein oder auf der EPA.
Das kann ich ja gleich mal bei deinen Hausaufgaben notieren.
Das kann man bei den Hausaufgaben notieren, genau. Und dann ist es natürlich auch die Frage, kann man die Spenderegelung in Deutschland ändern von der Zustimmungsregelung auf eine Widerspruchsregelung und hat man damit vielleicht auch einen Effekt und eine positive Auswirkung auf die Zahlen, die im Ausland sich dann eher nicht halt die illegale Niere besorgen. Das ist natürlich jetzt schwierig aus unserer Perspektive zu analysieren, aber das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, die es geben würde. Am besten ist natürlich oder am billigsten ist natürlich einfach mal die Leute besser zu informieren und zu sagen, das ist gefährlich, mach das nicht. Und ja, hast du der Sache noch was zuzufügen, Julia?
Nee, das haben wir gut auseinandergenommen.
Ja, also ist ein Thema, was tatsächlich Relevanz hat. Wenn auch natürlich nicht für alle von euch, aber ich fand trotzdem, und da gehen wir natürlich auch immer gerne auf unsere HörerInnen ein, wenn ihr was habt für uns, dann gehen wir auch hinterher.
Ja.
Gucken wir mal nach.
Nee, also vielen, vielen Dank an der Stelle für den Tipp. Ich fand es auch sehr interessant,
Ja. Muss
man ganz ehrlich sagen. Und ist ja auch immer wichtig, wie gesagt, die Awareness etwas zu schaffen.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. So, unser AMS-Outro. Das steht heute im Zeichen unserer österreichischen Hörerschaft. Da ist nämlich eine Katastrophe passiert, Julia. Und zwar habe ich für dich nochmal eine Frage dann zur Einleitung vorbereitet. Und zwar, welche Technologie, die Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, spielt heute noch eine große Rolle in deinem Leben?
In meinem Arbeitsleben meinst du natürlich.
In deinem beruflichen Arbeitsleben, ja.
Dann ist dies die größte technologische Errungenschaft definitiv die Erfindung des Fax gewesen.
Genau. Das Fax wurde ja Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden und ist bis jetzt heute immer noch ein Evergreen in der medizinischen Kommunikation. Ich habe es heute erst wieder verwendet und habe es natürlich genossen, die Telefon- bzw. Faxnummern einzugeben und frage auch immer noch ganz oft am Tag, ja, kann ich Ihnen was faxen? Und da haben jetzt die Österreicher beschlossen, das machen wir nicht mehr. Diese gottgleiche Erfindung, die entspricht nicht mehr dem Stand der Dinge und wir sehen es außerdem aus datenschutzrechtlichen Gründen, können wir das nicht mehr verwenden. Und zwar wurde seit Anfang Januar 2025 die Benutzung des Faxgerät ist im österreichischen Gesundheitswesen verboten. Und das war noch eine Übergangsregelung. Es wurde nämlich eigentlich schon viel früher verboten, aber wegen Corona gab es noch eine Übergangsregelung. Und das hat das Gesundheitssystem ins Chaos gestürzt. Am Ende des Tages habe ich jetzt ein paar Artikel gelesen, die mir von verschiedensten Quellen zugespielt wurden, dass es durch die Einführung des sogenannten Gesundheitstelematikgesetzes halt dieses Fax ausgegeben hat und die Folgen waren katastrophal. Zum Beispiel habe ich gelesen, der Steiermark hat laut einer Recherche der Kleinen Zeitung das Faxverbot zum kompletten Zusammenbruch der Kommunikation zwischen Krankenhäusern und der Krankenkasse geführt. Die Systeme sind nämlich untereinander nicht kompatibel und die Folge ist, der Austausch von Befunden oder die Abgabe von Anträgen konnte dann nur noch mit Boten erfolgen. Das heißt, man hat sich dann auf eine Erfindung noch von wahrscheinlich vor ein paar tausend Jahren zurückberufen und man muss jetzt dann wieder alles mit dem Fahrradkurier schicken.
Hoffentlich war es der Fahrradkurier auch, muss man
oder
sagen.
Oder fußläufig wurden einfach Menschenketten gebildet und die Befunde wurden weitergereicht. Das ist natürlich auch im Sinne des Datenschutzes total unproblematisch. Außerdem in Niederösterreich, ein weiteres Bundesland im schönen Alpenland, da müssen jetzt USB-Sticks mit Befunden oder CD-ROMs wieder hergestellt werden oder erstellt werden, um Röntgenbilder mit dem Taxi oder dem Rettungsdienst zwischen Wien und Niederösterreich hin und her zu transportieren, weil auch da die Kommunikationskanäle inkompatibel sind. Das heißt, auch dort hat man sich wieder Schnittstellen geschaffen, die keine Schnittstellen sind. Und das hat wohl zu einem Riesenchaos geführt und führt es auch immer noch. Die österreichische Gesundheitskasse, was im Endeffekt die Einheitskrankenkasse in Österreich ist, arbeitet aber schon an einer Cloud-Lösung. Und hat sich da ein Gesundheitspartnerportal, was übrigens eine deutsche Firma ist, was ich dann rausgefunden habe, nämlich die FTAPI heißt die, bedient, wo man dann Sachen hochladen kann und datenschutzkonform übermitteln kann. Und so soll man jetzt langsam von den Fernkopien, wie die Faxe in Österreich heißen, loskommen und sich dann mit dieser cloud-basierten Lösung sozusagen irgendwie durchwursteln mit der Zeit.
Aber spannend.
Das kann uns ja nur traurig machen, wenn wir dann überlegen, dass in Deutschland irgendwann auch kein Fax mehr gibt und dann wieder der Bote mit der Postkutsche den Befund durch die Stadt fahren muss.
Oder wir können jetzt auch am Beispiel von Österreich lernen und einfach vorher eine Cloud schon schaffen und dann die Faxgeräte abstellen.
Und ich war auch erstaunt, dass es ja anscheinend diesen Service in Deutschland schon gibt und wir den auch einfach nicht nutzen.
Aha.
Weil wenn dieser FTAPI-Plattform Dienstleister das ja anscheinend für ein ganzes Land in Österreich ja machen kann, kann es ja auch für Deutschland machen.
Gut, aber andererseits hat Österreich halt auch wesentlich weniger Einwohner.
Klar, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Also
das stimmt. Ich weiß halt nicht, wie viel
Think big, finde ich.
Gigabyte man da speichern kann, ne?
Das müssen wir dann sehen.
Aber bist du eigentlich jemand, der am Faxgerät immer auf die Faxbestätigung wartet?
Nee, ich sage es immer dann im Sekretariat oder im Stationsbüro, dass wenn das kommt, also passt alles und sonst sollen die sich ja mal melden.
Ja, okay.
Was ich auch witzig fand, weil ich habe dann ja nochmal nach Faxen recherchiert und zwar habe ich gesehen, es gibt in Deutschland schon KI-Fax. Das habe ich auch noch gesehen, das wollte ich auch noch kurz sagen an der Stelle, weil wir jetzt heute auch gut in der Zeit sind. Habe ich mir gedacht, das gucke ich noch, schreibe ich hier nochmal ganz kurz drunter. Und zwar gibt es in Deutschland einen Service für die Leute, die jetzt keinen Computer haben, die können trotzdem mit KI arbeiten und können quasi, ein Unternehmen in Braunschweig bietet es an, kannst du auch nochmal auf den Link klicken, wenn du willst, den ich da reingepostet habe. Und zwar kann man dann quasi eine Frage schicken per Fax und kriegt dann von der KI eine Antwort. Ja, das ist, also
das
fand
ist irgendwie
ich.
Traurig auch ein bisschen, muss ich sagen.
Nee, ich fand es aber auch witzig. Man kann halt immerhin auch dann KI-Services nutzen und dann halt seine Fragen ans Fax stellen und dann kommt die KI-Antwort aus Braunschweig von diesem Unternehmen per Fax an dich zurück.
Super. Also wenn man mal Nachmittag nichts zu tun hat, kann man sich einfach mit dem KI in Braunschweig unterhalten.
Ja, aber vielleicht baut man so auch Brücken zur älteren Generation.
Aha.
Ich weiß, unsere Großeltern haben zu Hause auch noch einen Fax für den.
Ja, super.
Deswegen, also man kann da schon, macht man die Tür dann auf für die älteren Generationen oder die Best-Ager, die jetzt vielleicht auch im Handy noch nicht mit dem Herrn GPT reden, mit dem Herrn Chat. Sondern die wollen halt vielleicht lieber mit der KI hin und her faxen aus Braunschweig. Dann halt sehr anstrengend, wenn man immer mal wieder eine Nachfrage hat oder was anpassen will.
Gibt es bestimmt dann auch noch eine Entwicklung.
Ja.
Naja.
Okay, dann wollen wir euch nicht länger nerven. Heute war es ja total kurz, die Folge. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle nicht verpassen, euch nochmal darauf hinzuweisen, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Und zwar, nicht vergessen, habt ihr mit der elektronischen Patientenakte gearbeitet? Habt ihr eine Erfahrung gemacht? Dann meldet euch doch einfach. Auf messerschneidepodcast@gmail.com Ganz einfach, hat man schnell eine E-Mail geschrieben. Es gibt eine garantierte Antwort, nicht immer sofort. Aber irgendwo in einem Zeitraum zwischen einem Tag und vielleicht ein bis zwei Wochen werde ich mich auf jeden Fall bei euch melden oder die Julia. Und wem das zu blöd ist, der kann auch einfach in unsere DMs sliden und bei AMS-Podcast auf Instagram mal gucken, was wieder für wildeste Reels oder Posts hochgeladen wurden. Hier findet ihr auch die Dokumentation, die wir uns hier angeschaut haben und vielleicht auch einfach nur noch mal kurz in die Folien von der Befragung vom Marburger Bund reinzuschauen. Vielleicht war das heute auch ein Thema, was euch abgeholt hat. Ansonsten, Julia, würde ich mal sagen, liken nicht vergessen. Wir freuen uns über 5 Sterne bei den gängigen Podcast-Plattformen und am 6.3. geht es weiter. Wer noch nicht wählen war, sollte das jetzt noch tun. Wir haben beide schon Briefwahl gemacht. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann ist am besten Falle Donnerstag, Freitag oder Samstag. Und ihr könnt am Sonntag noch zur Wahl gehen.
Genau. Und wem das Ganze jetzt schon wieder alles so aufregend ist, wir haben auch noch einen kleinen Outro-Song für euch wieder vorbereitet, weil das war ja doch ein bisschen strapazierende News und ein strapazierendes Thema. Und jetzt haben wir auch wieder dran gedacht, dass wir ja noch wählen gehen müssen. Deswegen hier noch eine kleine Outro-Musik von uns an dieser Stelle, von einem Film, den wir beide schon gesehen haben. Ich habe den letzten Dezember, als ich krank war, von Felix empfohlen bekommen. Der heißt Inside Out auf Englisch oder auf Deutsch Alles steht Kopf. Gibt einen ersten und einen zweiten Teil. Und das ist wirklich ein sehr, sehr süßer Disney-Film über Emotionen und Gefühle.
Genau, und Julia kann das Lied auf Klavier spielen, was sie jetzt hört.
Adieu. Das bin ich im Hintergrund.
Genau, das ist eine Live-Aufnahme von der Julia. Nein, aber genießt die Musik und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Bussi.